Ja, nochmal vielen Dank an Miriam und Mathis für eure Gastfreundschaft und hier euer Wohnzimmer zum Arbeitsplatz und zur Gottesdiensthalle jeden Sonntag umzuformen und die ganze Familie von sogar bis zu Paares mit teilhaben zu lassen am Gottesdienst. Und ich muss sagen, auch wenn ihr vorgestern ganz viel darüber gelernt und gelehrt habt, was es bedeutet, im digitalen Zeitalter das Evangelium zu predigen, das Evangelium zu verkündigen, ist das für mich schon eine große Herausforderung. Ich bin ein großer Freund der Geschichte und ein großer Freund des Analogen. Ich bin zwar Ingenieur, aber am liebsten mache ich Zeichnungen immer noch mit Papier und Stift. Ich mache Projektpläne sehr gerne mit einem Kugelschreiber auf einem Blatt Papier. Und ein digitaler Gottesdienst und eine digitale Predigt, was meine erste digitale Predigt ist, fühlt sich schon auch immer noch alles irgendwie komisch an. Und das ist vielleicht für meine Töchter, die 12 und 10 sind, die schon alles mit dem Handy können und mir mittlerweile auch schon Sachen beibringen und mich in neue Apps einführen, was ganz normal ist, was ganz selbstverständlich ist. Aber ich muss zugeben, dass das bei mir noch nicht komplett natürlich angekommen ist. So, ich bin gespannt auf unser Experiment. Die Brüder in der Vergangenheit haben das natürlich schon alle sehr, sehr gut gemacht. Ich habe ein Thema, und das ist im 2. Timotheus 4, Vers 18, als Titel für die Predigt gewählt. 2. Timotheus 4, Vers 18. Der Herr aber wird mich erretten von allem Übel. Und vielleicht fühlt sich Digitalisierung für dich wie ein Übel an. Ich weiß, dass meine Eltern und meine Schwiegereltern da ganz viele Probleme mit haben und schon sehr unglücklich darüber sind. Und dass tatsächlich meine Schwiegereltern sogar ablehnen, dass wir skypen, sondern lieber fahren wir vorbei und reden durch die Scheibe auf der Terrasse. Obwohl dann vielleicht die Scheibe auch nichts anderes ist als die Bildschirmscheibe. Aber er sagt uns, dass er uns von allem Übel, was auch immer das Übel in deinem Leben ist, dass er dich davor erretten will. 2. Timotheus 4, Vers 18. Der Herr aber wird mich erretten von allem Übel und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und ich habe das Gefühl, dass Gott, und ich vermute, dass er das sogar ganz, ganz gerne macht, mich immer wieder an meine Grenzen führt. Dass er mir immer wieder hilft zu verstehen, wo Hilfe wirklich herkommt. Wo ich wirklich Gnade finde und wie wenig ich selber häufig tun kann. Und die letzten Wochen gehören emotional zu den herausforderndsten Wochen meines Lebens. Ich habe drei Kinder, meine zwei Töchter, Luise 12, Antonia 10, habe ich schon erwähnt. Hinzu gesellt sich noch der dritte im Bunde, Philipp Titus, der jetzt 3 Jahre alt ist. Sich mit meiner Frau um die 3 Kinder zu kümmern, parallel dazu die Arbeit am Leben zu erhalten, geistliche Bedürfnisse um uns herum zu stillen in Berlin, geistliche Bedürfnisse auch außerhalb von Berlin wahrzunehmen. Meine Schwiegermutter, die Mutter von Miriam, die musste ins Krankenhaus wegen einer Erkrankung an ihrem Herzen. Und immer und überall habe ich das Gefühl, es sind einfach viel, viel mehr Bedürfnisse da gewesen, als dass ich sie stillen konnte. Jeremia 17. Und natürlich denke ich dann viel darüber nach, was passiert hier gerade um mich herum. Was soll das? Was passiert hier um uns? Was will Gott mit uns machen? Was will er mit mir machen? Was hat er vor? Und ich glaube, wie gesagt, er will mir immer wieder zeigen, wo meine Grenzen sind. Er will mir immer wieder zu verstehen geben, helfen lernen, wer wirklich helfen kann. Jeremia 17, Vers 5 bis 8. So spricht der Herr. Verflucht ist der Mann, der sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste, im unfruchtbaren Lande, wo niemand wohnt. Gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Der ist wie ein Baum am Wasser gepflanzt, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt. Denn obgleich die Hitze kommt, fürchtet er sie doch nicht, sondern seine Blätter bleiben grün und er sorgt sich nicht, wenn ein dürres Jahr kommt, sondern bringt ohne Aufhören Früchte. Und wenn dann in den letzten Wochen immer mal wieder eine neue E-Mail kam von der Schule mit neuen Arbeitsblättern und dann kümmert euch mal um Englisch und hier sind ein paar YouTube-Videos, die sich die Kinder anschauen sollten, um Vokabeln zu lernen. Oscar Wilde, eine neue Geschichte, die meine Tochter in Englisch auf Englisch lernen sollte, Inhaltszusammengaben schreiben, neue Herausforderungen auf der Arbeit. Auf keinen Fall können wir das Projekt in Korea gerade weiter bewegen, weil 2 Wochen Quarantäne, wenn du nach Korea willst. Du kommst nicht zu den Ärzten durch, du weißt nicht, wie es deiner Schwiegermutter im Krankenhaus geht, weil du im Grunde genommen jegliche Möglichkeiten genommen sind, mit Ärzten jetzt direkt zu reden. Es war einfach alles total frustrierend und ich hatte das Gefühl, ich trockne immer mehr aus. Und dann vielleicht hast du auch ab und zu das Gefühl, dass du immer mehr austrocknest. Und das ist ja nicht, was Gott will. Ne? Was Jeremia hier 17 ganz klar sagt, ist, er möchte dich segnen. Dass du ein Mensch bist, der gesegnet ist, weil du dich auf den Herrn verlässt. Vers 7. Weil du Zuversicht im Herrn hast. Vers 8. Dass du wie ein Baum bist, der am Wasser gepflanzt ist, der seine Wurzeln zum Bach hinstreckt und dann, obgleich die Hitze kommt, die der eine oder andere mehr oder weniger intensiv gerade vielleicht spürt, trotzdem nicht vertrocknest, sondern grün bleibst. Und egal wie dürr das Jahr ist, trotzdem Frucht bringst. Und deswegen habe ich mich dann gefragt, was ist deine Kraft, Sebastian? Worauf baust du gerade? Worauf verlässt du dich gerade? Und wovor hast du gerade Angst? Um mich wieder zu fragen, also was ist die Basis in meinem Leben? Was ist eigentlich das Fundament? Und eigentlich sollte ich als Vater gelernt haben, dass ich nicht in der Lage bin, alle Bedürfnisse zu stillen. Ne, Beispiel, mein jüngster Philipp Titus, 3 Jahre alt, der hat seit Wochen jeden Tag dafür gebetet, dass Corona endlich vorbei ist und damit er wieder in den Kindergarten kann. So, jetzt hat meine Frau als Anwältin ab einem bestimmten Zeitpunkt das Recht auf Notbetreuung bekommen, weil ein paar von ihren Fällen halt wichtig sind und vorangehen müssen und das deutsche Gerichtswesen nicht aufhört zu existieren, auch wenn es Viruspandemien gibt. So, das heißt, wir durften Notbetreuung anmelden und wir konnten unseren Sohn wieder in den Kindergarten bringen. Und er hat, wie gesagt, jeden Tag dafür gebetet, dass der Kindergarten wieder aufmacht. Er hat auch jeden Tag dafür gebetet, dass die Spielzeuggeschäfte endlich wieder aufmachen. Wir sind immer an dem Spielzeugladen am Hohenzollerndamm vorbeigefahren. Und er, oh Mama, guck mal, Spielzeugladen ist immer noch zu. So, dann ist der Kindergarten offen und er freut sich hinzugehen. Und dann ist er aber gar nicht so begeistert. Weil das war eigentlich gar nicht sein Bedürfnis, dass der Kindergarten wieder aufgeht, sondern sein Bedürfnis war, seinen besten Freund wieder zu treffen. Und sein bester Freund hat noch keine Notbetreuung. So, das heißt, es war so ein gemischtes Gefühl, jeden Morgen jetzt doch wieder in den Kindergarten zu gehen. Es war okay, aber es war eigentlich nicht das, worauf er sich so gefreut hat. Und mir war offensichtlich auch gar nicht klar, was sein Bedürfnis ist. Weil worüber er geredet hat, ist, er wollte wieder in den Kindergarten gehen. So, dann sind die Spielplätze wieder geöffnet worden. Und vor 3 Tagen gehen wir dann also wieder auf einen Spielplatz. Und wie der Zufall es so will, sein bester Freund auch auf diesem Spielplatz. Und die Begeisterung eines Dreijährigen, der seinen besten Freund wieder trifft, er sein Bagger dabei, sein Freund den Bagger dabei und dann Stunden baggern zusammen und dann, Papa, können wir morgen wieder auf den Spielplatz gehen und Eddie treffen? Ist so schön. Und du verstehst einfach, du bist gar nicht in der Lage, alle Bedürfnisse deines Kindes zu stillen. Und das ist auch nicht, was Gott möchte, dass wir alle Bedürfnisse stillen, sondern er weiß schon, was wir brauchen. Wir brauchen Freunde. Wir brauchen nicht nur den Vater, wir brauchen die Mutter, wir brauchen unsere Geschwister, wir brauchen unsere Freunde, wir brauchen das Wort. Und wenn ich das Gefühl habe, ich muss mich um alles kümmern in meiner Familie, dann passiert genau das, wovor Gott mich warnt. Jeremia 17, Vers 5. So spricht der Herr, verflucht ist der Mann, der sich auf den Menschen verlässt. Und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Der wird sein wie ein Dornstrauch in der Wüste und wird nicht sehen das Gute, das kommt, sondern er wird bleiben in der Dürre der Wüste. im unfruchtbaren Land, wo niemand wohnt. Vers 7, gesegnet aber ist der Mann, der sich auf den Herrn verlässt und dessen Zuversicht der Herr ist. Worauf verlässt du dich gerade? Was ist die Quelle deiner Kraft? Wo suche ich Hilfe? Wo suchst du gerade Hilfe? Wohin gehst du zuerst, wenn du Hilfe brauchst? Gebet? Fasten? Die Bibel? Das Wort? Gehst du zu deinem Bankkonto, um Sicherheit zu finden? Zu Freunden? Zur Familie? Ich glaube, Gott will uns daran erinnern, wo wir Hilfe finden für unser Herz, für unsere Seele, für unseren Geist. Und Matthias hat in der letzten Woche über das Reich Gottes geredet und über die Versprechen, die Gott uns gibt, wenn wir in seinem Reich sind. Und dass wir uns eigentlich keine Sorgen machen sollen um das Morgen, dass er sich um den Tag kümmert und dass er sich ums Essen kümmert und dass er sich darum kümmert, dass wir sicher schlafen können und dass wir immer Brüder und Schwestern und Häuser haben, in denen wir leben können. Und ich habe mich gefragt, was willst du uns beibringen, Gott? Warum all diese Herausforderungen, warum all dieses Trübsal? Und ich glaube, eine wichtige Lektion, an die er uns immer wieder erinnern will, ist, dass wir die wahre Quelle von Kraft, von Zuversicht, von Hoffnung, von Gnade klar vor Augen haben und uns nicht in unserem Herzen abkehren davon. Und es sind gute Motivationen, das Beste für deine Kinder in Zeiten des Widerspruchs zu ermöglichen. Es sind gute Motivationen, dich um die Familie zu kümmern, den Job jetzt nicht zu vernachlässigen, sich um Geschwister zu kümmern, sich um Freunde zu kümmern. Das sind alles gute Motivationen. Verliere dabei Gott nicht aus den Augen, sondern geh immer wieder zurück zum Fluss der Wahrheit, der Liebe und der Gnade. Und ich habe mich natürlich immer wieder gefragt, was willst du, Gott? Und auch die Gebetskette, die initiiert wurde aus Prag, die uns allen jetzt eigentlich total hilft und gut tut in der Fokussierung, das sind so auch so Zeiten, wo man dann, wenn man längere Zeit im Gebet verbringt, wo man einfach diese Frage endlich mal ungezwungen ausspricht. Was willst du eigentlich von mir? Und natürlich kriege ich schnelle Antworten. Aus meinen eigenen Überzeugungen. Natürlich kriege ich schnelle Antworten aus der Schrift. 1. Timotheus 2. Und natürlich ist Jesus der Weg, die Wahrheit und das Leben. 1. Timotheus 2, Vers 3 bis 5. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Jesus Christus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und natürlich ist das universell wahr. Gott will immer noch allen Menschen helfen. Gott will immer noch, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass es einen Weg gibt, ihn kennenzulernen, dass es einen Vermittler gibt, der alle Konflikte auflöst zwischen mir und meinem Gott, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Und natürlich will er immer noch, dass ich mit meinen Freunden, mit meiner Familie über Jesus, über Gott rede, über das Evangelium rede. Und diese klaren Überzeugungen, für die ich auch sehr, sehr dankbar bin, dass wir in unserer Gemeinde sie so offen und ehrlich leben, reden, auch voneinander erwarten, uns immer wieder daran erinnern, die sind natürlich sofort präsent. Aber gerade in diesen Gebetszeiten, wo ich mehr Zeit hatte und dann einfach auch von außen, muss ich zugeben, angeregt, länger zu beten, tatsächlich dann auch mal mir die Zeit genommen habe, mehr mit meinem Gott darüber zu reden, habe ich ihm gesagt, das reicht mir nicht als Antwort. Ich verstehe das, Jesus, aber das reicht mir nicht. Und dann gehst du mit Jesus spazieren. Also es hilft mir immer sehr, Gebetsspaziergänge zu machen, nicht einfach nur an einem Ort zu sein, sondern wenn ich länger mit Jesus reden will, dann hilft es mir wirklich mit ihm, auch mir wirklich vorzunehmen, so, ich gehe jetzt mit meinem Freund spazieren. Und das mache ich mit meinen physischen Freunden sehr, sehr gerne. Ich gehe sehr gerne wandern, dann durch die Wälder der Uckermark oder Mecklenburgs oder durch den Harz. Auf der Zugspitze war ich leider noch nicht. Also dieser Fleck, der fehlt noch. Und dann mir vorzunehmen, so dass ich gehe jetzt mit meinem Freund wandern und rede mit ihm. Und ich gehe nicht nur mit meinem Freund, sondern ich gehe mit meinem besten Freund, mit dem, der am treuesten ist, der immer zu mir hält, der immer mit mir reden will, der immer zuhört. Mit dem gehe ich jetzt spazieren und mit dem rede ich. Und dann rede ich auch mal eine Stunde mit ihm. Und dann kann man auch mal mehr als eine Stunde mit ihm reden. Weil Jesus ist ja mein Freund. Und dann kann ich auch ganz ehrlich mit ihm sagen, du Jesus, das reicht mir hier gerade nicht als Antwort. Ich möchte besser verstehen. Und natürlich weiß ich, er wirkt permanent, durch alles, überall, in allen Menschen gleichzeitig, multidimensional. Und den Mathematikern mag das gefallen, wenn sie über N-Dimensionen nachdenken. Mir hat die höhere Mathematik keinen Spaß gemacht, weil das meine Vorstellungskraft regelmäßig gesprengt hat. War sehr anstrengend für mich, mehr als 3 oder sogar noch mehr als 4 Dimensionen drüber nachzudenken. Aber Gott macht das die ganze Zeit. Ne? Schulaufgaben, Kochen, Videokonferenzen, Putzen, Bibel lesen, Predigt vorbereiten, Einkaufen, Kinder erziehen, Kinder knuddeln, alles gleichzeitig. Bei allen Menschen. Überall auf der Welt. So, er wirkt auf jeden Fall, er sieht alles, er wirkt durch alles, er ist in allem. Und ich habe mit ihm geredet, aber was willst du mir beibringen? Was soll das alles? Was soll ich verstehen? Was soll ich lernen? Und natürlich sind es ganz, ganz viele Sachen. Jeremia 17 ist sicherlich ein Teil der Antwort. Natürlich ist der 1. Timotheus 2 diese klare Aussage, was Gott will, dass er allen Menschen helfen will, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit gelangen. Das ist eine klare Aussage. Eine weitere, auf die ich gestoßen bin, steht im Markus Kapitel 4. Und ich merke, dass das in dieser Situation, in dieser Herausforderung immer wieder ich mit meinen eigenen Grenzen konfrontiert bin, dass ich herausgefordert bin, dass ich frustriert bin, dass ich manchmal wirklich, wie schon beschrieben, ausgetrocknet mich fühle, aber dass ich auch immer wieder auf eine ganz unglaubliche Art und Weise Jesus näher komme, in meinem Herzen. Dass einfach diese extremen Situationen von ihm wirklich benutzt wird, mir tiefer Gedanken zu machen, was Jesus eigentlich will. Und warum ich lebe, warum ich die Menschen in meinem Leben habe. Markus 4, Vers 35. Und am Abend desselben Tages sprach Jesus zu ihnen, lasst uns hinüberfahren. Und sie ließen das Volk gehen, nahmen ihn mit, wie er im Boot war, und es waren noch andere Boote bei ihm. Und es erhob sich ein großer Windwirbel. Und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot schon voll wurde. Jesus aber war hinten im Boot und schlief auf einem Kissen. Und sie weckten ihn und sprachen zu ihm, Meister, fragst du nichts danach, dass wir umkommen? Und er stand auf, bedrohte den Wind, sprach zu dem Meer, schweig und verstumme. Und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam? Habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und das hier ist eine von den außergewöhnlichen Situationen, die Apostel erlebt haben, zusammen mit Jesus. Es war ein langer Tag, wurde viel gepredigt, viel gelehrt, viel Volk wurde mit der Botschaft des Reich Gottes erreicht. Das kann man alles lesen in den Versen des Kapitels davor. Und dann ist dieser lange, intensive Tag der Gemeindearbeit vorbei und sie sagen, Lo, jetzt Feierabend, lass uns mal über den See fahren, auf die andere Seite und dann endlich zur Ruhe kommen. Ne, sie sagen, das Volk soll mal gehen, dann alle in die Boote und rüber zum anderen Ufer. Endlich der wohlverdiente Feierabend. Aber genau das Gegenteil passiert. Schon mal so eine Situation erlebt, was alles Mögliche endlich abgearbeitet, hinter dich gebracht und das Gefühl, so jetzt das Einzige, was du jetzt noch brauchst, ist so die Couch, dein Bett, die Sauna, die Terrasse, der Liegestuhl, runterkommen, entspannen, Feierabend. Und das Gegenteil passiert. Die sind da auf dem See Genezareth, fahren über den See, ein sehr, sehr großer See, der groß genug ist, dass dort Wirbelstürme sich ausbreiten können. Ne? So wird hier geschrieben, der Windwirbel kommt, der schleudert das Boot durch die Gegend, die Wellen gehen hoch und runter. Und das sind halt kleine Fischerboote, die dann wahrscheinlich die Höhe der Welle, wahrscheinlich der Länge des Bootes entspricht, sodass du dann halt tatsächlich es schaffst, ab und zu mal so fast 90 Grad im Wasser auf- oder runter zu stehen. Und die Leute sind natürlich voller Angst. Lebensbedrohliche Situation. Und was macht Jesus? Der hat am meisten gearbeitet den ganzen Tag über. Der hat gepredigt. Der hat gelehrt. Der hat die Bedürfnisse von all diesen Menschen total gut verstanden. Der hat sich ganz individuell um all die bedürftigen Menschen dort gekümmert. Der ist todmüde. Der schläft. Trotz dieser widrigen Umstände. Und dann wecken sie ihn auf. Meister! Willst du, dass wir sterben? Kriegst du nicht mit, dass wir hier gerade um unsere Existenz kämpfen? Das ist auf jeden Fall eine legitime Frage. Jesus, was soll das hier eigentlich alles? Kriegst du nicht mit, dass ich hier am Rande meiner Kräfte bin? Dass ich mit all diesen Herausforderungen, mit all diesen Einschränkungen, mit all diesen Regeln, mit all diesen Herausforderungen, zusätzlichen Belastungen am Ende meiner Kräfte bin. Und er stand auf, bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer, schweig, verstumme, und der Wind legte sich und es entstand eine große Stille. Und er sprach zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, habt ihr noch keinen Glauben? Sie aber fürchteten sich sehr und sprachen untereinander, wer ist der? Auch Wind und Meer sind ihm gehorsam. Und eine Sache, die aus dieser Situation hervorgeht, ist, alle Jünger haben Angst. Und nachdem Jesus eingegriffen hat, sind alle Jünger ergriffen von Ehrfurcht. Und eine ganz spannende Sache, die ich gerade lerne, die ich stärker begreife, die auch sehr, sehr gut passt zu dem, was wir in der letzten Woche über das Reich Gottes uns vor Augen geführt haben, ist, wir sind alle im selben Boot. Egal, wo du hingehst, unabhängig von deinem Beruf, unabhängig von deinen Freunden, unabhängig von dem Land, in dem du lebst gerade, die ganze Menschheit im selben Boot. Und natürlich sind die Situationen unterschiedlich. Weißt du, eigentlich bin ich total gesegnet, in Deutschland zu leben. Eines der besten medizinischen Gesundheitsversorgungssysteme, Sozialsystem, das darauf auszielt, dass Leute, auch wenn es schwierig wird, nicht sofort alle den Job verlieren. Es gibt eine Krankenversicherung, es gibt eine Arbeitslosenversicherung, es gibt ein Rentensystem, das funktioniert. Wir hatten gestern eine sehr lange Telefonkonferenz mit all den Mitgliedergemeinden von der European Mission Society, von der Europäischen Missionsgesellschaft, wo wir Geschwister haben, die aus Chicago sich zusammen telefonieren mit Geschwistern aus der Ukraine, aus Ungarn, aus Italien. Und wir müssen, also ich muss einfach ehrlich mit mir selber sein und sagen, eigentlich geht es mir gut. Eigentlich lebe ich in einem unglaublich sicheren Hafen in der Zeit des Sturms. Und da sind Geschwister, die vielleicht gerade in der Ukraine leben, die sind wirtschaftlich viel existenzieller bedroht als jemand wie ich. Wir haben einen Kollegen, Der ist gebürtiger Inder, arbeitet bei uns auf der Arbeit. Der kommt aus Indien gerade nicht mehr raus. Der kommt nicht nur aus Indien nicht mehr raus, der kommt aus seinem Haus nicht mehr raus. Wenn du in Indien auf die Straße gehst und die Ausgangsbeschränkungen brichst, wirst du verprügelt von der Polizei. Also wir leben in einem sehr sicheren Hafen gerade, trotz des Sturms. Aber es ist spannend zu sehen, wie wir merken, dass wir alle Menschen sind. Dass wir alle im selben Boot sind. Und dass wir die Chance haben, Grenzen einzureißen. Dass wir eine Chance haben, zu verstehen, dass wir alle gleich sind. Es ist egal, wie alt du bist, wie stark du bist, wie wohlhabend du bist, woher du kommst. Der Virus macht keinen Unterschied. Und Jesus greift ein. Er bringt etwas, damit alle zusammen diese Furcht erleben. Damit alle Jünger, alle Apostel zusammen begreifen, dass sie Grenzen haben. Dass sie ein Spielball der Wellen sind, weil wir Menschen sind. Und alle Apostel zusammen begreifen auf einmal, dass Jesus Wind und Meer beherrscht. Alle im selben Boot. Und das ist auch eine Chance, die wir jetzt haben. Alle erleben denselben Sturm. Alle sind mit derselben Grenze, mit derselben Herausforderung konfrontiert. Und natürlich gehen wir unterschiedlich damit um. Und natürlich ist jedes Leben individuell. Jede Familie hat unterschiedliche Herausforderungen. Jedes Land reagiert da anders drauf. Doch wir merken, dass wir gleich sind. Wir haben die Chance dazu, zu sehen, dass Jesus uns helfen will. Und damit möchte ich überleiten ins Abendmahl und zurückgehen zum 2. Timotheus, Vers 4. Und lass uns im Abendmahl genau darauf konzentrieren, dass Jesus uns retten wird. Der Sturm passiert, um uns zu helfen, um uns zusammenzubringen, um uns zusammen zu schweißen und gemeinsam zu erkennen, dass nur einer, der Herr, über den Sturm ist und dass Wind und Wellen nur einem gehorsam sind. 2. Timotheus 4, Vers 18. Der Herr aber wird mich erlösen von allem Übel und mich retten in sein himmlisches Reich. Ihm sei Ehre von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ist, worauf wir uns jetzt im Abendmahl konzentrieren. Was ist das Übel in meinem Leben? Es ist die Sünde. Es ist die Angst. Es ist der Sturm. Und von all dem hat Jesus versprochen, uns zu erretten und uns in sein himmlisches Reich zu führen, durch die Vergebung der Sünde. So, lasst uns jetzt beten für Brot und Wein und daran denken, dass er uns führen wird, dass er uns erretten wird von allem Übel. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir für die Wahrheit in deinem Wort. Wir danken dir für die Versprechen in deinem Wort. Du versprichst uns, dass du uns von allem Übel erretten wirst. Und dass du uns in dein himmlisches Reich führen wirst. Und all die Herausforderungen, all die Pläne hier auf der Erde, die sind genau dafür da. Du willst mich erretten. Du willst mich führen in dein himmlisches Reich. Und du willst mir meine Sünde vergeben. Und daran erinnere ich mich und was dafür notwendig gewesen ist. Nämlich, dass du stirbst und dass du den Opfergang ans Kreuz gehst. Und mir dann zeigst, dass in der Vergebung der Sünden die Auferstehung wartet. Darum wollen wir umkehren. Wir wollen uns zuwenden zu dir. Und wir wollen dir danken, dass wir uns daran erinnern können. Und ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt segnest. Dass du das Brot segnest. Dass du den Wein segnest. Überall, hier in der Stadt, egal wo gerade das Abendmahl genommen wird, egal wo es gerade gefeiert wird. Und dass du uns lehrst, dass wir zusammen sind, dass wir ein Leib sind und dass wir alle im selben Boot sitzen. Und dass du mit uns bist in diesem Boot und dass du der Herr bist. In deinem Namen, Jesus. Amen.